Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Tobi und es ist offiziell Rennwoche. Nach einer unfassbar langen Pause, Corona-bedingt wie alle Sportveranstaltungen, ist die Formel E in dieser Woche endlich wieder zurück. Der Berlin-E-Prix, der sechsfache, beendet die Saison 2019-20. Und heute blicken wir voraus auf das, was am Flughafen Tempelhof passieren wird. Und mit dabei ist mein Namensvetter, der andere Tobi. Moin Moin!
Schönen guten Tag.
Wie war deine letzte Woche, Tobi?
Oh, meine letzte Woche war warm, würde ich auf jeden Fall sagen.
Hast du geschwitzt?
Ich habe auf jeden Fall geschwitzt. Das Wetter hat sehr dazu eingeladen. Und habe auch so noch einiges zu tun gehabt. Vieles vorbereitet, denn ich denke mal, jetzt die kommenden zwei Wochen, die werden nicht gerade entspannt für uns.
Nee, die Ereignisse werden sich überschlagen und ich bin so, also einerseits bin ich so bereit dafür und andererseits wahrscheinlich einfach gar nicht. Wir haben 9 Tage voll mit Autorennen in Berlin. Natürlich leider ohne Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Tribünen, die können noch nicht mal leer bleiben, weil sie gar nicht aufgebaut wurden in Tempelhof. Dafür gucken wir im Fernsehen alle Autorennen und berichten in Textform auf eformel.de natürlich auch über das ganze Geschehen. Und wir kehren mal an der Stelle vielleicht die letzten Monate so zusammen, Tobi. Wie sind wir hierher gekommen eigentlich, dass wir jetzt hier am Sonntagabend vor dem Berliner Prix sitzen und über das Formel-E-Finale in Berlin reden?
Oh, das ist eine ganz lange Geschichte. Die Saison hat ja schon Ende letzten Jahres angefangen und die lief dann auch bis Februar weitgehend normal. Und dann kam das große Corona-Loch auf einmal. Rennen um Rennen wurde abgesagt, die Saison temporär unterbrochen. Und niemand wusste, wann und wie und wo es weitergehen soll. Ja, Anfang März wurde dann sogar die Saison offiziell ausgesetzt mit einem Ampelsystem, das man sich überlegt hat, wo dann zuerst nur die Monate März und April mit Rot gekennzeichnet waren, nachher sogar Mai und Juni und dann noch der Juli. Und es gab viele Diskussionen, wie, wann und wo die Saison weitergehen soll. Da sind diverse Orte sind diskutiert worden. Zum einen hieß es, man will vielleicht in Valencia die Saison fortführen, da wo ja auch die Formel-E-Testfahrten stattgefunden haben. Dann war Portimão im Gespräch in Portugal. Dann wiederum ging es zur Sache oder ging es darum, dass möglicherweise Großbritannien der Ort ist, wo es weitergeht. Silverstone oder Brands Hatch waren da im Gespräch. Und in Deutschland war der Nürburgring eine Alternative, die genannt wurde. Aber im Endeffekt ist es dann doch auf den Flughafen Berlin-Tempelhof hinausgelaufen.
Der ja wirklich ideal ist für sowas. Denn wenn man ein Rennen austragen möchte, für das man üblicherweise in der Formel E die Straßen absperrt, dann macht man das am besten an einem Ort, wo man so wenig Straßen wie möglich absperren muss. Und Tempelhof ist ja wirklich wie ein weißes Blatt Papier für die Formel E. Da ist nämlich kein öffentliches Straßenland. Da kann man einfach eine Strecke aufbauen. Muss man sich natürlich mieten, den Veranstaltungsort. Aber das ist dann wahrscheinlich einfach geringerer Aufwand als für 2, 3 Wochen, die dann unter Corona-Hygieneauflagen natürlich noch irgendwie verlängert werden müssten, die dann mit dem Streckenaufbau zum Beispiel, wo der Streckenaufbau noch mit reinspielen würde und sowas. Da ist es einfach besser, nicht in Städten zu fahren, zumindest nicht klassischerweise in den Städten zu fahren, sondern jetzt schon in Berlin-Stadt zu fahren, aber halt auf dem Flughafen Tempelhof. Die Formel E hat sich in den letzten Monaten dann irgendwie beschäftigt gehalten mit wöchentlichen Simulatorrennen zum Beispiel. Das war die Race at Home Challenge, über die langjährige Podcast-Hörerin, jährige vielleicht nicht, aber langmonatige Hörerinnen und Hörer eine ganze Menge gehört haben dürften bei uns hier. Witzige und unterhaltsame Aktionen. Und natürlich mit heftigen Folgen für Daniel Abt, der da irgendwie die größten Schlagzeilen rausbekommen hat. Wegen einem misslungenen Streich hat der sein Audi-Cockpit verloren. Da können wir gleich nochmal drüber reden, wie das passiert ist. Naja, und Tobi hat es gerade schon erwähnt. Irgendwann war dann Berlin der Favorit und Mitte Juni stand dann fest, 6 Rennen in Tempelhof und das nächste Woche. Am 5. und 6. August geht's los mit den ersten 2 von den 6 Rennen. Dann ist ein Tag Pause, bis am nächsten Wochenende dann direkt nochmal gefahren wird. Und am 12. und 13. August ist dann das Finale vom Finale. Also jeweils Doppelrennen, Doubleheader, wie man sie neudeutsch nennt. Planmäßig waren ja auch schon Doubleheader vorgesehen diese Saison. Wir sind ein Doubleheader in Saudi-Arabien zum Saisonauftakt zum Beispiel gefahren. Da ging es am Freitag und Samstag 2-mal um die gleiche Strecke. Das wird sich in Berlin ein bisschen ändern. Da bleibt je Doubleheader die Strecke zwar gleich, aber von einem zum nächsten Doubleheader, Tobi, wird der Kurs angepasst.
Ja, das ist, finde ich, eine ganz gute Sache, die man sich da überlegt hat. Doubleheader auf der gleichen Strecke, wie du sagtest, hatten wir ja in Diriyah schon, Saisonanfang, war ja auch zum Saisonende in London geplant. Und man hat da jetzt quasi aus der Not eine Tugend gemacht und gleichzeitig auch mit ausgenutzt, dass man in Tempelhof nahezu unendliche Möglichkeiten hat, was das Ganze angeht. Da muss man natürlich immer relativ sehen, wirklich unendlich sind die Möglichkeiten natürlich nicht, was hauptsächlich daran liegt, dass der Zeitplan relativ straff ist und wie du auch eben schon sagtest, man braucht 2 Wochen, um eine Rennstrecke aufzubauen. Das ist ja dann auch klar, dass an einem oder 2 Tagen Pause zwischen den Doubleheadern, dass da keine komplett neue Strecke aus dem Boden gestampft wird. Los geht's erstmal mit dem ersten Doubleheader und da wird, das bekannte Layout gefahren, allerdings ein wenig abgewandelt. Wir hatten hier ja auch schon drüber spekuliert, man wird das Layout einfach verkehrt rumfahren. Klingt erstmal nach relativ wenig Aufwand, ist dann, wenn man drüber nachdenkt und alle Eventualitäten und so weiter bedenkt, dann doch durchaus auch ein Aufwand, die Strecke so herzurichten. Aber im Grunde genommen hat man damit, die Umbaumaßnahmen, die für den zweiten Doubleheader geplant sind, der nach nur einem Tag Pause anstehen wird, nämlich am Wochenende ist das, Samstag und Sonntag, wo man die Strecke richtig rumbefahren wird, da hat man überschaubaren Anpassungsaufwand. Hat auf die Art und Weise mit der gleichen Streckenführung zwei doch relativ unterschiedliche Strecken. Höchstwahrscheinlich sehr unterschiedliche Rennen sehen werden. Vielleicht sogar auch mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen, mit ganz unterschiedlichen Fahrern, die vorne um den Sieg kämpfen werden. Wie gesagt, es handelt sich um das Layout, das wir 2019 schon hatten. Im ersten Doubleheader falsch rum, am zweiten Doubleheader richtig rum. Und zum dritten Doubleheader, der dann nach 2 weiteren Tagen Pause in der dann folgenden Woche am Mittwoch, Donnerstag stattfinden wird, wird eine etwas größere Anpassung gemacht. Wird der zweite Sektor ist es größtenteils überarbeitet, den relativ vielen langen Geraden, die dort bestehen, wird ein relativ kurviger, technisch anspruchsvoller Mittelsektor gemacht und die Strecke wird auch ein gutes Stück länger und auf die Art und Weise haben wir dann ein drittes Layout, was wiederum einen komplett anderen Ausgang und auch ein komplett anderes Rennen an und für sich verspricht.
Und nun kam es leider, und das sollte an dieser Stelle auch nicht unerwähnt bleiben, zu einem tragischen Unfall in Tempelhof. Beim Aufbau der Strecke gab es in der vergangenen Woche einen Notarzteinsatz, wo sich dann später herausstellte, dass eine Person, die am Aufbau beteiligt war, dort tödlich verunglückt ist. Unsere Kollegen von rbb24 berichten da von einem Vorfall mit einem Gabelstapler, der zu dem Zeitpunkt Betonblöcke transportiert haben soll. Das ist natürlich eine schockierende Nachricht für alle. Die Formel E bestätigte bisher nur, dass es zu einem tödlichen Unfall kam. Es ist der erste in der gesamten Formel-E-Geschichte. In 6 Jahren ist bisher noch nie was passiert. Das ist das erste Mal. Das trübt die Stimmung jetzt vorher natürlich auch. Und auch wir bei eFormel.de sind in Gedanken natürlich bei den Hinterbliebenen. Sportlich betrachtet ist diese Herausforderung der verschiedenen Strecken natürlich besonders. Das ist fordernd für die Teams, das braucht Ausdauer, da muss man Durchhaltekraft zeigen können. Und dann kommen noch die Streckenänderungen dazu. Ich bin mir sicher, dass einfach Berlin ein Test von Ausdauer wird und derjenige mit der besten Strapazierfähigkeit und diejenigen, die am besten mit dem Dauerdruck klarkommen, die könnten sich am Ende durchsetzen. Natürlich kommt dann immer noch Glück dazu und Tagesform, all das, was die Formel E so unvorhersehbar macht. Aber das, was man sonst so bestimmen möchte, ist ein bisschen schwerer zu bestimmen, weil einfach mental und physisch irgendwann der Saft ausgeht? Einem mental der Saft ausgeht? Nee. Ach, ich lasse mit den Sprichwörtern.
Die Kräfte erschöpft sind.
Die Kräfte erschöpft sind, genau. Wir sind doch alle, wo ich hin wollte mit dem Satz.
Genau.
Und es gibt natürlich die Besonderheit, dass die Teams genauso kurz über die Strecken Bescheid wissen wie wir. Also, das ist noch eine Besonderheit in der Formel E. Im gesamten Motorsport ist natürlich in den letzten, ich sag jetzt mal 5 bis 10 Jahren, dieses Simulator-Thema unheimlich wichtig geworden. Auch schon vorher eigentlich. Im Simulator versucht man einfach, sich so gut wie möglich auf das Rennen vorzubereiten, wenn man nicht halt schon vor Ort sein kann. Und das ist in der Formel E ganz besonders wichtig, denn die Strecke steht ja erst so wirklich final erst, ich sag mal, 3 Tage bevor das Rennen stattfindet. Und ab da kann man sich vielleicht die Strecke mal zu Fuß angucken gehen. Vorher ist das halt eine Straße oder in Tempelhof ein Flugzeugparkplatz, wo jetzt natürlich auch seit 12 Jahren kein Flugzeug mehr parkte, aber das ist ja ein anderes Thema. Jedenfalls wissen die Teams einerseits nicht, wie die Strecke beschaffen sein wird, zumindest üblicherweise, und die Layouts der Strecke wissen sie auch erst 2 Wochen vor dem Rennen. Genau wie wir. Wir haben das am gleichen Tag erfahren wie die Teams und können uns in der gleichen Form drauf vorbereiten wie die Teams. Das macht es natürlich schwerer, ne?
Macht es auf jeden Fall schwerer. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass das ein oder andere Team so ein bisschen gegambelt hat und dass wir nicht die Einzigen sind, die über ein Rückwärtslayout gemutmaßt haben. Wie gesagt, ich weiß da, dass auf jeden Fall 2 Teams es gewesen sind, die das auch schon vorher als Möglichkeit in Betracht gezogen und auch schon simuliert hatten.
Porsche zum Beispiel. Fand zum Beispiel schon eine Pressekonferenz statt vor kurzem und da hat sowohl der, ich glaube, Teamleiter von Porsche als auch Fahrer Neil Jani gesagt, wir haben intern schon Wetten abgeschlossen und wir haben einfach mal auf gut Glück geraten und auf Grundlage der Simulatordaten von 2019 das Auto da reingeladen, ist ja alles virtuell möglich, und dann den Fahrer einfach mal falsch rum rausgeschickt und dann haben die schon sich auf das Rennen vorbereitet, auf dem Rückwärtslayout, was aber eigentlich die Strecke von 2019 ist. Im Grunde genommen bleibt ja auch alles wie 2019. Man wird ein paar Ampeln umstellen müssen und die Reihenfolge der FIA, also diese technische FIA-Garage, die steht sonst immer am Anfang der Boxengasse, die wird jetzt auf beiden Seiten stehen. Natürlich muss man sich irgendwie drum kümmern, dass die Fahrer die Fahrensignale von den Streckenposten sehen. Eine Startampel muss auch irgendwo aufgestellt werden, eine zweite. Also es ist jetzt nicht komplett die gleiche Strecke wie 2019. Das ist jetzt nicht Steuerung C, Steuerung V, nur halt andersrum. Aber es ist im Grunde genommen das gleiche Layout. Und Porsche war so frei und hat sich einfach mal die Simulatorstrecke von letztem Jahr vorgeknöpft und sich deswegen vielleicht eine Woche vorher oder 2 drauf vorbereitet. Man will es natürlich auch nicht übertreiben. Einerseits ist es immer nur ein Simulator in der Formel E und das echte Auto, also in einer Runde mit dem echten Auto erfährt man mehr als in 100 Simulatorrunden. Und noch dazu, was wäre, wenn die Formel E das Rückwärtslayout gefahren wäre, dann aber noch eine Kurzanbindung gemacht hätte, dann wäre die ganze Vorbereitung für die Katz gewesen. Trotzdem, Porsche hat richtig geraten und andere Teams sicherlich auch richtig geraten. Wir ja auch. Wir haben ja auch schon eine Simulator-Runde rückwärts gefahren. Wenn ihr den Podcast in einer App hört, dann könnt ihr jetzt mal auf die Kapitelmarke klicken. Da ist unser Video davon, wie die Strecke rückwärts aussehen wird. Könnt ihr euch schon mal angucken, bevor es dann jetzt nächste Woche in Berlin rund geht. Mit Blick auf die Teams, egal wie viel sie sich vorbereitet haben, gibt's auch noch einiges zu klären. Ich meine, wir fahren jetzt mehr als die Hälfte der Saison in Berlin. Da wird so viel sich noch verschieben. Es sind noch 180 Punkte im idealsten Idealfall zu vergeben. Das dann für jeden Grand Slam, wie man es ja nennt. Das besteht dann eben aus der schnellsten Zeit im Gruppenqualifying. Dafür gibt's einen Punkt für die Pole Position, für die schnellste Rennrunde und natürlich für den Rennsieg. Und im Idealfall, wenn man diese Kombination bei allen 6 Berlin-Rennen holt, könnte man noch 180 Punkte sammeln. Und aktuell hat der Führende in der Meisterschaft 98 Punkte. Also da ist wirklich noch alles offen. Selbst Fahrer, also Tobi, du könntest eigentlich einsteigen in Berlin und immer noch Meister werden. Das ist deine Chance, jetzt oder nie.
Oh, ich habe keinen negativen Corona-Test, den ich vorweisen kann, könnte ein bisschen schwierig werden.
Och, kann man nachholen. Naja, jedenfalls, es ist noch alles möglich. Ich habe auch Stuss erzählt, gerade fällt mir auf. 98 Punkte hat das beste Team, der beste Fahrer hat sogar nur 67. Also noch viel weniger und deswegen noch viel mehr möglich. Es wird komplett anders aussehen, der Zwischenstand in der Fahrer- und Teammeisterschaft in 14 Tagen, als er jetzt aussieht. Es wird ganz schön hektisch. Trotzdem, Tobi, will ich mal kurz mit dir zusammenfassen, was bei den Teams so passiert ist, dass wir alle auf den gleichen Stand nach Berlin gehen und irgendwie wissen, was zu tun ist, wo Baustellen sind und sowas. Ich würde vorschlagen, wollen wir uns von oben nach unten durchpflügen durch die Teamwertung? Sind ja 12 Rennställe. Machen wir vielleicht den Anfang mit DS Tachita, die Führenden in der Meisterschaft.
Ja, DS Tachita, Meisterschaftsführende, wie du schon sagtest. Unheimlich starke Rennpace haben sie gehabt in den ersten 5 Rennen. Standen sich aber auch durchaus öfter schon mal im Weg. Ich erinnere da an 2-3 Situationen, wo Jeff vom Team, ich sag mal, den Vorzug erhalten hat, sich dann aber herausgestellt hat, dass Antonio Felix da Costa schneller war. Nachdem es am Anfang der Saison ein bisschen gehakt hat, sind beide Fahrer mittlerweile doch oder haben sich dann am Ende der ersten Saisonhälfte als konkurrenzfähig erwiesen und auch mit dem Sieg von Antonio Felix da Costa in Marrakesch auch die Spitze in der Gesamtwertung übernommen. Also denke ich, sind sehr stark einzuschätzen.
Meine geheimen Favoriten sind aber nicht Tachita, sondern BMW. Vielleicht nehme ich da was vorweg und bestimmt liege ich damit auch falsch. Ich liege sehr oft sehr falsch bei diesen Vorhersagen, aber ich finde, dass in den ersten Rennen des Jahres zumindest BMW eines der stärksten, wenn nicht sogar das stärkste Team gewesen ist. Denn Günther und Sims, die standen sich nicht ganz so oft im Weg wie Tachita. Das sind beides gleichermaßen starke Piloten, die haben schon bewiesen, was sie können. Sims zum Beispiel bei diesem Eröffnungs-Doubleheader in Saudi-Arabien bei beiden Rennen auf der Pole-Position gewesen. Beide Fahrer haben jeweils ein Rennen gewonnen. BMW sieht richtig stark aus dieses Jahr. Und neben Jaguar und Venturi dann halt noch dazu eines von 3 Teams, die bisher immer punkten konnten. Was auch unheimlich wichtig ist, denn in Berlin wird sowas, weil es eben so Schlag auf Schlag geht, doppelt und dreifach bestraft, wenn man, also natürlich ist es besser, immer zu gewinnen, aber auf jeden Fall Punkte mitnehmen, bei jeder Gelegenheit. Und das haben BMW, Jaguar und Venturi eben gemacht. Und deswegen sind BMW wirklich Meisterschaftskandidaten dieses Jahr, finde ich. Und die muss man auf dem Zettel haben. Genauso wie Jaguar. Die sind ja eigentlich mein heimlicher Favorit in der Formel E. Also, sagt man mir nach. Ich meine ja nicht, aber mir sagt man nach, ich sei von Anfang an hier im E-Pod immer für Jaguar gewesen. Naja, Evans jedenfalls in Mexiko unantastbar gewesen. Das war das vorletzte Rennen. Dann zuletzt in Marrakesch die größte Aufholjagd der Formel-E-Geschichte hingelegt. Von Startplatz 24 hat er 18 Positionen aufgeholt, der Knabe, und ist dann weniger als eine Sekunde hinter dem Fünftplatzierten ins Ziel gekommen. Das war wirklich stark, was der zuletzt gezeigt hat. Und der zweite Fahrer, James Calado, der ist halt immer noch in seiner Rookie-Saison. Und Jaguar hat das in der letzten Zeit schon häufiger gemacht, dass sie einen Neuling in das Fahrzeug gesetzt haben. Zum Beispiel in Saison 3 mit Adam Carroll. Und da braucht man halt einfach ein bisschen Zeit. Gut, Mitch Evans war damals auch ein Neuling in der Formel E. Trotzdem, erfahrungsgemäß, wer neu in die Formel E einsteigt, der braucht erstmal ein bisschen Zeit. Und diese Zeit musste sich auch Calado nehmen. Entsprechend war er tendenziell eher nur im Mittelfeld und wird auch nach diesem Jahr das Team schon verlassen. Denn, ich weiß nicht, Jaguar wird das wahrscheinlich nicht zugeben, dass die Ergebnisse nicht stimmten, aber die Option, die Jaguar gewählt hat, ist Sam Bird. Das steht nämlich schon fest für die nächste Saison. Sam Bird, Virgin-Fahrer aktuell, der einzige Pilot, der jedes Jahr ein Formel-E-Rennen gewonnen hat. Der macht halt mehr Punkte als so ein Calado. Noch dazu ist Calado dann vertraglich eingebunden bei Ferrari in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Und tendenziell wohl auch aber wegen den Ergebnissen, denn er kann nicht mit Evans mithalten, ganz eindeutig. Ist ja auch vollkommen verständlich, meiner Meinung nach. Deswegen wird er Evans ja eigentlich in Berlin Schützenhilfe leisten, sodass er vielleicht von hinten den Rücken gedeckt bekommt und dann Evans für die Fahrermeisterschaft angreifen kann. Und das nächste Team nach Jaguar, Tobi, das ist Nissan.
Ja, da haben wir mit Sebastian Buemi, ja einen der ganz Großen der Formel E. Sein Teamkollege Oliver Rowland hat in der vergangenen Saison eine sehr, sehr starke erste ganze Saison gezeigt. Rookie war er ja keiner, er ist ja schon mal als Ersatz für Nick Heidfeld bei Mahindra damals gefahren. Die haben, ich sag mal, nach anfänglichen Problemen, was auch am Antrieb so ein bisschen lag, dann am Ende der Saison ganz gut aufdrehen können. Der Doppelmotor wurde aber dann für diese Saison verboten, weshalb sie einen neu entwickelten Motor einsetzen mussten. Hatten dann anfangs ein paar technische Schwierigkeiten. Ich erinnere mich an den Ausfall von Sebastian Buemi, zum Beispiel beim Saisonstart in Diriyah. Aber an und für sich ist die Performance auf jeden Fall da und Nissan und auch beide Fahrer definitiv Kandidaten fürs Podest, wenn nicht sogar für einen Sieg. Ja? Und da muss aber, ich sag mal, wenn Buemi mal immer noch eine Rolle im Meisterschaftskampf spielen muss, müssen aber langsam mal Ergebnisse her. Der steht natürlich dann schon beim ersten Doubleheader unter enormem Druck, weil wenn es da nicht läuft, die direkten Konkurrenten, denke ich, werden sicherlich nicht alle aus den Punkten rausfallen, sodass es dann langsam unwahrscheinlich wird, dass Buemi noch ein echtes Wort um den Meisterschaft mitsprechen kann. Das nächste Team, was wir haben, Debütant in dieser Saison, Mercedes. Die haben natürlich einen super Auftakt hingelegt, ja, waren sogar Führender in der Teamwertung nach dem ersten Wochenende. Haben dann jetzt allerdings zwei Rennen lang ein bisschen Pech gehabt und nicht gepunktet, weshalb sie auf Platz 5 in der Gesamtwertung zurückgefallen sind. Aber um mal wieder den Bogen zu spannen, für mich ist Stoffel Vandoorne durchaus ein Kandidat, der auch jetzt wahrscheinlich nicht die allerbesten Quoten bei den Wettbüros hat, aber ich würde ihn im Titelkampf nicht abschreiben wollen. Ich glaube, von dem dürfen wir so einiges noch erwarten.
Ich wäre auch nicht überrascht davon. Der hat sich so gut präsentiert bisher. Ich glaube, in Stuttgart hat man echt nicht schlecht gestaunt, als der beim ersten Rennen aufs Podium gefahren ist für Mercedes und das dann nochmal wiederholt hat am nächsten Tag. Das war richtig stark in Saudi-Arabien. Und auch Nyck de Vries natürlich in seiner ersten Formel-E-Saison, genauso wie Calado ein Rookie, genauso wie Calado erst 5 Rennen alt in der Formel-E und trotzdem schon auf Kurs für Top-5-Ergebnisse gefahren. Zuletzt war es meistens die Technologie, die ein bisschen den Geist aufgegeben hat. Oder aber
das Team, das die Batterietemperaturen nicht im Griff hatte.
Genau. Durchfahrtsstrafe war das, glaube ich, zuletzt in Marokko, ne? Wo er, glaube ich, auf 4 lag und dann durchgereicht wurde, schon in der Startphase und außer Reichweite von den Siegern ins Ziel gekommen ist. Mercedes ist für Überraschung gut. Da sind wir uns einig, oder?
Definitiv. Und nicht nur für Überraschungen, ich würde sagen, auch für den ersten Sieg in ihrer Premierensaison in der Serie.
Da bin ich mal gespannt. Das wäre natürlich die Krönung für das erste Jahr in der Formel E. Dann schreiten wir schnell in die zweite Hälfte von dem Gesamtstand der Teams. Da geht es mit 2 Audi-angetriebenen Teams weiter. Einerseits das Audi-Werksteam. Da ist wie immer Lukas Di Grassi ein Kandidat, oder? Der ist von Anfang an in der Formel E dabei. Der hat auch stets und ständig gewonnen, ist einfach ein guter Formel-E-Fahrer und hat verstanden, wie man da schnell fährt und effizient fährt. Muss allerdings in diesem Jahr noch konstanter werden. Das ist fast so ein ungeschriebenes Gesetz, dass Audi erstmal einen langsamen Start in die Saison hat. Das war jetzt die letzten 2 Jahre schon so, das ist auch dieses Jahr wieder so gewesen. Audi hat irgendwie Probleme gehabt, auf Trab zu kommen. Wenn es jetzt in Berlin aber läuft, dann kann Di Grassi sich vielleicht sogar noch weiter nach vorn orientieren in der Meisterschaft. Tja, und das zweite Cockpit ist neu belegt bei Audi. Daniel Abt, da habe ich vorhin schon erwähnt, der große deutsche Formel-E-Fahrer mit einem riesigen Following in allen sozialen Netzwerken. Eigentlich war er immer, der Audi-Fahrer schlechthin. Wenn es nicht Di Grassi ist, dann halt Daniel Abt mit seiner riesigen Fanbase, gerade hier im deutschsprachigen Raum. Und der hat sich in der Race at Home Challenge einen Skandal an den Hals kleben lassen. Wie fasst man das kurz zusammen? Das ist eine ganze Odyssee durch die YouTube-Welt eigentlich. Geplant war jedenfalls ein kleiner Streich für ein lustiges Video, bei dem er einen professionellen E-Sportler sein Fahrzeug pilotieren ließ in dieser Sim-Racing-Meisterschaft. Und das flog auf und ist in Ingolstadt gar nicht gut angekommen. Abt wurde suspendiert und ist kurz danach bei NIO gelandet, wird also auch in Berlin fahren, nur nicht mehr für Audi. Für Audi tritt stattdessen René Rast an. Das ist der amtierende Meister in der DTM. Der sammelt jetzt seine ersten Erfahrungen und auch wenn der schon mal Formel E gefahren ist vor 4 Jahren, witzigerweise auch in Berlin und witzigerweise auch als Ersatzmann für jemanden kurzfristig eingesprungen, wird sich natürlich aber erstmal orientieren müssen. Denn auf die Erfahrungen von 2016, da kann man einfach nicht drauf zurückgreifen. Das ist ein komplett anderes Auto. Also Ähnlichkeit gibt's da eigentlich nur dahingehend, dass es 2 Pedale gibt und man, wenn man am Lenker nach links dreht, fährt das Auto nach links und nach rechts fährt das Auto nach rechts. Und elektrisch angetrieben ist es noch. Aber sonst kann man darauf einfach nicht bauen. Deswegen Rast wird sich erstmal orientieren. Könnte natürlich für Überraschungen sorgen und im Audi sind durchaus Punkte möglich, ist aber auf gar keinen Fall ein Titelkandidat. Das wäre übertrieben, das jetzt zu sagen. Mal sehen, wie er sich schlägt. Diese Entwicklung ist für mich persönlich eine der interessantesten, die ich beobachten möchte in Berlin. Wie René Rast, sich anpasst an die Gegebenheiten der Formel E unter sehr besonderen Bedingungen. Und das zweite Audi-Team?
So kann man sagen.
Ja, ist ja so. Und das zweite Audi-Team, das ist Virgin. Die sind nicht die Werksmannschaft, sondern treten nur mit den Antriebssträngen von Audi an. Sind eigentlich ein Team aus Großbritannien. Da ist Sam Bird dabei. Der hat in Diriyah auf jeden Fall seinen Höhepunkt der Saison gehabt. Mit dem Sieg beim Formel-E-Saisonauftakt dieses Jahr. Weiß also auch, wie es geht. Aber danach hat er nur noch 3 magere Punkte gesammelt. Und der muss unbedingt nachlegen. Gerade sein Teamkollege eigentlich, Robin Freins, der hat in 2020 noch gar keinen einzigen Formel-E-Zähler gesammelt. bisschen überraschend. Ich hätte erwartet, dass Virgin ein bisschen häufiger in die Punkte fahren kann. Mal sehen. In Berlin muss Virgin auf jeden Fall nachlegen.
Da gehe ich auch fest davon aus, dass sie das werden. Das ist ja, muss man ja auch sagen, eine so ein bisschen eine Verkettung unglücklicher Umstände gewesen, weshalb es dann nicht mehr zu so vielen Punkten gereicht hat. Ich denke mal, Sam Bird ist sehr erfahrener und auch durchaus konkurrenzfähiger Pilot, mit dem man durchaus immer auf dem Zettel haben muss. Und Robin Freins hat er in der vergangenen Saison ja bewiesen, mindestens genauso. Ja, als nächstes haben wir Venturi auf der Liste stehen. Ja, da haben wir, ich sag mal, so ein bisschen eine Zweiklassengesellschaft. Eduardo Mortara, ganz klar die Nummer 1 im Team, lässt Felipe Massa nicht wirklich eine große Chance. Hat auch regelmäßig gepunktet. Ich sag mal, so ein bisschen nach dem Motto, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, immer bei jedem Rennen ein paar Punkte gesammelt, ohne jetzt wirklich vorne mit um den Sieg zu kämpfen, da eine große Rolle zu spielen. Tobi hat schön in unseren Notizen geschrieben, bislang gab es noch keine absolute Sternstunde. Ja, für die, die das jetzt auf den ersten Moment nicht verstehen, die fahren mit Mercedes-Antrieben, deshalb Stern und so. Ne? Auf jeden Fall ist damit zu rechnen, dass Venturi auch in Berlin zumindest bei einem der drei Doubleheader eine gute Figur machen wird und gut fürs Podium ist Mortara auch in der aktuellen Verfassung auf jeden Fall. Und sogar Massa, wenn er mal einen richtig guten Tag hat, das hat er ja vergangene Saison in Monaco schon bewiesen, der kann es auch aufs Podium schaffen, wenn alles passt. Kommen wir dann zum nächsten Team, ebenfalls Neuensteiger diese Saison, Porsche. Die haben natürlich einen traumhaften Auftakt in Diriyah gehabt mit dem Podium für André Lotterer. Danach waren sie ein bisschen vom Pech verfolgt, insbesondere Lotterer. Mexiko hat er dann nochmal die Pole Position erzielt, aber ich sag mal, die Punkteausbeute ist absolut überschaubar. Neil Jani hat, ich sag mal, bislang nicht so wirklich überzeugen können und es verwundert einen nicht wirklich, dass ganz groß spekuliert wird, dass Pascal Wehrlein in der kommenden Saison sein Cockpit vielleicht erben könnte. Neil Jani steht bislang noch komplett ohne Punkte da und das ist doch, bei aller Liebe, dass das Porsche Neueinsteiger ist, aber das ist bestimmt nicht der Anspruch, den ein Werksfahrer bei Porsche hat, dabei zu sein und dann im Rennen um Platz 15 zu kämpfen. Ja. Und aber auch da ist nicht ausgeschlossen, dass sich das in Berlin ändert, dass Gianni ein gutes Qualifying hinlegt und dann auch im Rennen mal die Konstanz durchscheinen lässt, die er ja im Langstreckensport, wo er jahrelang angetreten ist, immer wieder gezeigt hat, unter anderem auch für Porsche. Und auch da ist auf jeden Fall damit zu rechnen, dass wir doch Porsche auch das ein oder andere Mal relativ weit vorne mit dabei haben werden. Ja, dann als nächstes Mahindra. Ich sprach ja gerade schon über Pascal Wehrlein, der wird in Berlin nicht dabei sein. Der hat ja da bei Instagram bekannt gegeben, das Team mit sofortiger Wirkung verlassen zu haben. Anschließend wurde es ziemlich ruhig um das Thema, außer dass dann Alex Lynn als Nachfolger bekannt gegeben wurde und ich sag mal Mahindra-Teamchef Dilbak Gill in diesem Zusammenhang dann doch die ein oder andere Äußerung getätigt hat, die vermuten lässt, dass da doch die ein oder andere Unstimmigkeit mit Pascal Wehrlein geherrscht hat und dass es sicherlich nicht so optimal gelaufen ist, wie man vielleicht denken mag, dass es dann zur Trennung gekommen ist. Alex Lynn ist ja in der vergangenen Saison schon als Ersatzfahrer bei Jaguar eingesprungen für Nelson Piquet Jr., hat da in meinen Augen direkt mal überzeugt, hat richtig gute Leistungen gebracht, hatte da natürlich einige Probleme, hatte hauptsächlich Pech mit der Technik, zum Beispiel in Berlin, ich kann mich erinnern, dass er da ausgangs der letzten Kurve in aussichtsreicher Position ausgerollt ist und auf der Strecke stehen geblieben ist. Auch in New York in der abgelaufenen Saison hat er, ich sag mal, um einen der vorderen Plätze gekämpft und wieder ein technisches Problem erlitten. Lynn ist definitiv ein Fahrer, der Potenzial hat und der auch durchaus stark einzuschätzen ist. Sein Teamkollege Jerome D'Ambrosio, ja, das ist, der ist, sag mal, so ein bisschen so eine Wundertüte. Der ist, kann auch irre schnell sein. Ich erinnere mich dran, dass wir den auch schon zweimal in der Super Bowl hatten, diese Saison. Ja, aber dann, ich sag mal, ein bisschen Pech gehabt hat. Einmal konnte er sogar gar nicht erst im Rennen starten. Bislang sieht die Punkteausbeute äußerst mager aus für Mahindra. Das ist aber, ich sag mal, definitiv nicht das Leistungsniveau, auf dem die Mahindra-Piloten zu finden sein dürften. Auch jetzt in Berlin nicht. Da erwarte ich schon, dass der Schritt ganz klar nach vorne geht, auch in der Gesamtwertung.
Ein weiteres Team, das seine Fahrer für Berlin durchgemischt hat, ist Georg's Dragon. Da tritt Nico Müller weiterhin an. Der ist einigen sicherlich aus der DTM bekannt, fährt seit diesem Jahr in der Formel E, versucht da bei Dragon echt sein Bestes. Und sein ehemaliger Teamkollege Brandon Hartley, der ehemalige Formel 1-Fahrer und Le Mans-Gewinner, der hat offenbar schon genug. Hat das Team verlassen vor kurzem, mehr oder weniger überraschend. Und wird dort ersetzt von Sergio Sette Camara, ein neuer Fahrer, der auch in Berlin vor einer steilen Lernkurve steht, kommt aus der Formel 2, beziehungsweise momentan aus der Superformula. Der kann schnell fahren und das Ziel ist genau wie für Müller natürlich Punkte, mehr aber wohl nicht. Dragon geht so ein bisschen mit stumpfen Waffen in diese Saison, genau wie im letzten Jahr. Und genau wie das aktuell letzte Team in der Formel E-Fahrer, Teamwertung, NIO. Da fahren in Deutschland Oliver Turvey, der gehört ja seit einigen Jahren zu dem Team. Und, wie erwähnt, neuerdings Daniel Abt. Damit hat NIO, glaube ich, eins der stärksten und auf jeden Fall erfahrensten Fahrerduos in der Formel E. Ich glaube, einzig DS Tachita hat, wenn man die Renneinsätze der Fahrer zusammenrechnet, mehr Erfahrung in der Formel E. Sonst sind es Turvey und Abt, die wirklich schon, seit Saison 1 dabei sind. Bei NIO wird das wohl ein klassischer Fall werden von Fahrerqualität vor Autoqualität. Als einziges Team bisher noch ohne Punkte. Da kann man für Berlin wohl leider, muss man in Richtung der deutschen Fans von Daniel Abt sagen, nicht allzu viel erwarten. Selbstverständlich wird das Team sich vornehmen, Punkte zu erzielen und endlich irgendwas Brauchbares mitnehmen zu können. Bislang lief es allerdings nicht allzu gut. Größtes Ausrufezeichen war wohl der Einzug von Turvey in die Super Pole in Chile. Das war eine Überraschung, aber dann ging es halt im Rennen auch nur nach hinten für ihn. Und nachdem er aus den ersten drei Startreihen starten durfte, hat er das Rennen auf Platz 12 beendet. Also NIO muss kämpfen und beißen und braucht Glück und vielleicht eine Strafe für einen Fahrer vorher und dann kann es klappen. Sonst aus eigener Kraft dürfte es wohl leider schwer werden. Aber warten wir es mal ab. Ich meine, es ist ein Team, was echt mit guten Fahrern anreist und ja, in Berlin passiert einfach so viel und wird so viel passieren. Da ist einfach alles möglich. So. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch wissen, Tobi, wo ich die Rennen gucken kann. Wann und vor allem wo, bitte?
Ja, wann und wo die Rennen zu gucken sind, ist relativ einfach erklärt. Wir haben zwar 6 Rennen, aber alle Rennen starten um 19 Uhr. Ja, das ist schon mal wann, das ist geklärt, wunderbar. Wo? Die nächste Frage. Die Rennen werden bei Eurosport, und zwar auf Eurosport 1 im TV übertragen. Und leider muss ich dazu sagen, aber auch nur da. Ja, also ARD, ZDF, weder im Fernsehen noch im Stream, da muss man leider drauf verzichten. Eurosport bleibt in dem Fall tatsächlich alternativlos. Die Qualifyings, auch da ist das Wann relativ einfach gesagt, nämlich am selben Tag wie die Rennen, um 14.15 Uhr. Wo ist allerdings nicht ganz so positiv, aber dafür auch schnell erklärt, nämlich nur im kostenpflichtigen Eurosport Player. Oder aber natürlich bei uns im eFormel.de Live-Ticker selbstverständlich. Ja, aber ansonsten gibt es keine Möglichkeit für Formel-E-Fans in Deutschland, das Qualifying zu verfolgen. Das ist ein bisschen schade, aber liegt, ich sag mal, ganz allein in der Verantwortung der Sender, die Rechte haben, und da ist offensichtlich für ein Formel-E-Qualifying kein Platz. Stattdessen werden, ich glaube, Wiederholungen von Radrennen übertragen, oder was war das andere?
Auch im Zweifelsfall Snooker.
Oh, oder so, ja. Gut, wie gesagt, ich mag das jetzt an der Stelle auch gar nicht großartig bewerten. Bei uns im Live-Ticker könnt ihr auf jeden Fall alle Qualifyings für immer verfolgen. Und nicht nur die Qualifyings. Wir haben auch zusätzlich den Service des Live-Tickers, den ihr während der Rennen als Second Screen betrachten könnt. Aber auch bei den freien Trainings, die an den Vormittagen stattfinden. Da ist es ein bisschen aufgeteilt. Das erste freie Training ist immer um 9 Uhr. Und für das zweite freie Training dann um 11, beziehungsweise bei den Doubleheadern ist am zweiten Tag ja immer nur ein freies Training, das sogenannte FP3, und das ist auch um 11. Die genauen Zeiten könnt ihr aber auf jeden Fall bei uns nachlesen, oder für diejenigen von euch, die eine Podcast-App verwenden, das ist in der aktuellen Kapitelmarke auch zusätzlich nochmal extra verlinkt.
So richtig wie aus der Zukunft, ey. Ständig verlinken wir hier irgendwas mit Querverweis. Also das ist richtig interaktives Podcast-Erlebnis heute, ey.
Ja, auf jeden Fall. Kleinigkeit, die ich vielleicht noch nicht ganz unerwähnt lassen würde. Diejenigen von euch, die sich tatsächlich intensiv für die Formel E interessieren und auch Zeit hätten, die Qualifying um 14.15 Uhr sich anzusehen. Man kann den Eurosport Player auch für einen Monat abonnieren. Ja, das ist, es kostet, glaube ich, 9,99 Euro. Und wenn man sich alle 6 Qualifyings anguckt, liegt man bei,
ich glaube, 1,77
Euro. 1,67 Euro umgerechnet pro Qualifying. Ja, das kann man vielleicht für einen Monat mal verschmerzen. Man hätte natürlich den Vorteil, man braucht nur den kompletten August abonnieren und kriegt alle 6 Qualifyings damit quasi frei Haus im Stream zum Abruf. Und nicht nur die, natürlich nicht nur die Qualifyings, auch die Rennen gibt es bei Eurosport immer im Player. Wer da vielleicht nicht unbedingt den klassischen analogen Weg gehen will und das Ganze im TV gucken möchte.
Und man kann natürlich Radrennen gucken und Snooker. Und Tennis.
Richtig.
Also, gibt ja Leute, die sich auch für mehr Sportserien und Arten interessieren.
Ja.
Naja. Ja. Ich gucke jedenfalls nächste Woche nur Formel E. Ich habe gar keine Zeit für was anderes. Das ist ja so viel, was da auf uns zurollt. Da habe ich gar keine Zeit, um irgendwas anderes zu gucken an Sport. Tobi! Jetzt müssen wir aber nochmal hier mit unserer Expertise aus jahrelang Formel E gucken im Fernsehen bei Eurosport irgendwie einschätzen, mal versuchen zumindest, wer wirklich jetzt am besten eingestellt ist und aufgestellt ist für Berlin. Was ist deine Prognose, deine ganz persönliche? Wer macht's?
Ach. wie ich eben schon sagte, ist ganz, ganz schwer zu sagen. Haben jetzt 5 Monate gar kein Rennen gehabt. In den 5 Monaten ist zwar nicht an den Autos gebastelt oder entwickelt worden, aber es ist natürlich viel Arbeit geleistet worden von den Ingenieuren, auch bei der Software der Fahrzeuge. Daher finde ich, es ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen, wer da die beste Arbeit geleistet hat und jetzt am besten vorbereitet für Berlin sein wird. Ich habe es eben schon mal kurz angedeutet. Ich sehe Mercedes ganz stark und Stoffel Vandoorne ist für mich tatsächlich der Geheimfavorit. Auch wenn er, jetzt nicht als großer Favorit durchgeht, aber ich glaube insgeheim, dass Vandoorne ganz gut aufgestellt ist.
Lass ich gelten. Ich finde, Tachita ist ziemlich gut aufgestellt. Gerade Felix da Costa, der hat ja wirklich einige echt schwere Jahre in der Formel E hinter sich und der hätte das so sehr verdient, den Fahrertitel zu gewinnen. Aber ich mag mich da auch nicht wirklich festlegen. Also Tachita muss man auf der Rechnung haben. Mercedes muss man auf der Rechnung haben. Jaguar. Und BMW eigentlich auch. Ich glaube, ich halte so ein Auge auf BMW. Weil beide Fahrer richtig gut waren und gerade Max Günther ja echt stark gewesen ist in den letzten 2 Rennen. Vor allem in den letzten 3 Rennen mit Ausnahme von Mexiko eventuell. Eins hat er gewonnen, der letzten 3 Rennen, und beim anderen ist er auf Platz 2 ins Ziel gekommen. Naja, jedenfalls Maximilian Günther echt stark gewesen und ich halte, glaube ich, ein Auge auf BMW. Es bleibt spannend jedenfalls. Wir können ja gerne kontrollieren, ob wir dann jetzt nach Berlin richtig liegen mit unseren ansatzweisen Prognosen. Kleiner Hinweis an der Stelle übrigens, ihr könnt natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Prognosen abgeben. Wir haben nämlich, ganz genau wie bei den ersten Rennen dieser Saison, wieder ein Fan-Tipp-Spiel am Laufen, was organisiert wird von einem unserer Leser und der kümmert sich wie eine Mutter um diese Tippspielrunde. Das Ganze läuft auf kicktipp.de/Formel E, als ein Wort dann, Formel E. Und da könnt ihr Tipps abgeben, euch anmelden und dann schauen wir mal, wer tatsächlich die besten Prognosen abgibt. Da geht's immer ab. Ich finde das immer schön, dann zu vergleichen, so die Ergebnisse danach. Momentan unser Meisterschaftsführender Alex S., der hat nur 11 Punkte Vorsprung vor Tobi W., dem hier nehme ich mal an, meinem Podcast-Kollegen gerade, ne? Also, kommt gerne mit dazu. Jetzt muss ich mal kurz mich hier durchklicken. Also mal mindestens 70 Leute, die da mitgetippt haben schon diese Saison. Und es könnte nicht schaden, wenn ihr da nicht auch noch mitmacht. Denn da ist genauso wie in der Formel E Fahrerwertung alles noch offen. Jutiwoll. Dann wäre es allerdings auch kein Podcast und kein E-Pod-Podcast ohne unsere alten Rubriken, auch wenn heute vielleicht mal eine kleine Ausnahme-Vorschau-Sendung ist, wo wir uns vielleicht auch nochmal wiederholt haben. Wird ja sicherlich einige geben, die jetzt nicht jeden E-Pod in aller Hülle und Fülle hören. Aber wer heute den E-Pod in Hülle und Fülle hören wollte und das bisher getan hat, der kriegt wie immer einen...
Der Formel-E-Fakt der Woche.
Die einzige Rubrik, die immer irgendwie so dabei ist. Fakt der Woche dieses Mal. Das dritte Layout, in Anführungszeichen natürlich in Berlin. Das letzte ist 2,505 Kilometer lang. Und das ist gerade so genügend Platz, um rund 16.700 Currywürste aneinander zu reihen. Aber halt ohne Darm.
Das ist doch sehr schön.
Ja. Bist du so ein... Bei Tobi könnte ich mir auch zutrauen, dass der die mit Darm sich bestellt. Mit oder ohne Darm?
Ich komm jetzt nicht aus Berlin. Muss das in Berlin extra bestellt werden, oder?
Ich weiß nicht. Es gibt so... Also ich kenne genügend Currywurstbuden, wo man zumindest die Option hat, irgendwie 20 Cent zu sparen oder sowas und dann mit oder ohne Darm zu bestellen.
Okay, muss ich zugeben, das kenne ich überhaupt nicht. Aber ich komme ja auch hier vom Land. Wir sind ja bei allem ein bisschen rückständig.
Ja, aber ich bin ja jetzt auch weggezogen aus Berlin. Aber heimatverbunden wie ich bin, natürlich ohne Darm. Original muss Currywurst ohne Darm sein. Oder gar nicht. Oder einfach mal vegetarisch sein. Gibt ja auch vegetarische Currywürste. Naja. Tobi, das soll's allerdings nicht ganz gewesen sein mit Podcast für diese Woche. Denn auch wenn der E-Pod jetzt erstmal für 3 Tage Pause macht, bis das erste Rennen geschehen ist, vielleicht auch für 4 Tage, wollen wir euch weiter versorgen mit auditivem Informationsmaterial zur Formel E. Und wir haben uns vorgenommen, nicht jetzt einfach nur Pause zu machen und dann jetzt, wenn 6 Rennen durch sind, zu erzählen, ach übrigens, hier ist jemand Meister geworden. Wir machen stattdessen Live-Podcasts. Und zwar mit euch zusammen. Das Ganze in der nächsten Zeit 3-mal. Könnt ihr euch schon mal markieren in euren Kalendern. Der 7., 10. und 14. August. Jeweils um 20 Uhr machen wir Live-E-Pod im Internet. Das Ganze auf live.e-formel.de. Ihr kriegt's allerdings auch ganz sicher mit, wenn ihr uns auf Twitter @eformel.de als ein Wort folgt. Das gleiche geht auf Instagram. Also, ihr kriegt das schon mit, wenn ihr wollt. Das ist jeweils an dem Tag nach dem letzten Teil des Doubleheaders. Also, ein Doubleheader, ne? Und dann ist das zweite Rennen. Und am Abend danach um 20 Uhr machen wir Podcast und reden darüber, was in Berlin passiert ist.
Genau. Ihr bekommt es natürlich auch mit, wenn ihr einen unserer Newsletter abonniert habt. Wir haben zum Beispiel da einen Newsletter über Telegram, wir haben einen Newsletter über den Facebook Messenger und seit einiger Zeit haben wir auch einen E-Mail-Newsletter, den wir anbieten. Auf die Art und Weise bekommt ihr natürlich auch immer alle Informationen auf euer Smartphone oder in eurem Mailbox und verpasst nichts, auch nicht unsere Live-E-Pods. Und wie gesagt, die Live-E-Pods möchte ich euch nochmal speziell ans Herz legen. Auf live.eformel.de habt ihr dann auch zusätzlich den Link zu unserem Slack-Channel, wo ihr auch während des E-Pods Fragen stellen könnt und ich sag mal, euch auf die Art und Weise ein bisschen interaktiv am Podcast beteiligen könnt.
Also wenn es mit der Journalismuskarriere nichts wird oder mit deinem anderen Beruf, den du, glaube ich, noch so machst, ab in die Werbung mit dir. Schön hier Werbespots einsprechen im Fernsehen. Große Werbeblock, sowas hatten wir noch nie im Podcast. So einen richtig dicken Werbeblock mit allen Social-Media-Links und sowas. Gefällt mir gut, yeah. Gefällt mir gut.
Ich dachte, wenn du mit den Social-Media-Inhalten anfängst, dann kann man ja auch unsere Newsletter mal promoten. Ja, ich glaube, den E-Mail-Newsletter hatten wir im Podcast noch gar nicht angesprochen, oder? Na
also, ich glaube auch nicht. Klickt euch rein, guckt euch's an, lasst's euch gut gehen. Tobi und ich, wir schlafen jetzt vor und versuchen irgendwie, naja, Kräfte zu sammeln, bevor es nach Berlin geht. Es wird so anstrengend. Aber ich will mich gar nicht beschweren. Ihr werdet mich schon noch genug beschweren in den nächsten Live-Podcasts. Und das ist ja einfach schön, dass Formel-E-Finale ansteht. Ist immer was Besonderes, finde ich.
Auf jeden Fall.
Gut, ey, gute Nacht, Tobi. Gute Nacht, Tobi. Wir verabschieden uns in die Sonntagnacht. Danken fürs Zuhören, wünschen euch viel Spaß mit den ersten 2 Formel-E-Rennen in Berlin, das Rückwärts-Layout zum Auftakt und dann sprechen wir uns einfach nächste Woche doch mal, oder?
Richtig, am Freitagabend, 20 Uhr.
Freitagabend, ich bin dabei. Na dann, mein Lieber.
Ich auch.
Mach es gut.
Mach's besser.
Ciao.
Tschüss.